Das ist ein weit verbreiteter Mythos, mit dem man einen Seitensprung rechtfertigt. Es soll die eigene Ehe retten, er soll die eigene Ehe retten und sie auffrischen. Ein weiterer Pluspunkt sei, dass man dadurch mit seinem Leben zufriedener sei. Auf Seitensprungportalen werden den Besuchern solche positive Folgen suggeriert. Da schreibt zum Beispiel eine Mareike: Ich bin seit 15 Jahren verheiratet und liebe meinen Mann. Dennoch kann er mir in sexueller Hinsicht nicht das geben, was ich mir wünsche. Das führt immer wieder zu Streitereien innerhalb unserer Beziehung. Seitdem ich mich regelmäßig mit anderen Männern treffe, bin ich ausgeglichener und meine Ehe ist wieder harmonisch. Das scheint doch eine wunderbare Sache zu sein. Doch die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Ein Seitensprung erschüttert eine Beziehung in ihren Grundfesten. Es gibt Paare, die das wieder einigermaßen hinbekommen, andere schaffen es nicht und trennen sich. Das ist weit weg von einer harmonischen Beziehung. Untreue und Betrug eignen sich nicht zur Herstellung von Harmonie in einer Ehe. In Wikipedia ist sogar zu lesen, dass Seitensprünge insbesondere für Männer in einer erhöhten Gesundheitsgefährdung verbunden ist. 3/4 der Männer, die während dem Geschlechtsakt einen Herzinfarkt erlitten, waren nicht mit ihren eigenen Frauen im Bett. Also 2/3. Nein, 3/4. Früher sprach man übrigens nicht vom Seitensprung. Man nannte das Ehebruch. Doch Ehebruch klingt viel zu brutal. Irgendwie zerstörerisch. Man will ja nichts zerbrechen, wenn man nicht mit seinem Ehepartner ins Bett hüpft. Man möchte nur ein kleines Abenteuer erleben. Ja, und man macht es ja auch ein bisschen aus Liebe. Udo Jürgens, der nach eigenen Angaben mit über 2000 Frauen im Bett war, ist jetzt neu ein Buch erschienen. Er bevorzugte immer Frauen unter 20 Jahren. Ihr könnt selber lesen, warum. Er sagt, er hätte immer ein Stückchen echte Liebe mit hineingebracht. Immer ein Stückchen echte Liebe. Ich frage mich nur zu wem, vermutlich zu sich selbst. Da ist doch Ehebruch schon ein fürchterliches Wort, wenn man noch so ein bisschen Liebe hineingibt. Und deshalb spricht man heute lieber vom Seitensprung. Das klingt einfach flotter. Ja, es hat sogar etwas Dynamisches. Es klingt wie eine olympische Disziplin. Da gibt es Hochsprung, Weitsprung und im Privaten haben wir dann noch den Seitensprung. Ist alles so einfach. Und mittlerweile etabliert sich ein neuer Begriff für solche Abenteuer. Casual Dating, das wäre noch cooler. Casual Dating steht für spontane sexuelle Abenteuer aller Art. Casual heißt so viel wie locker, zwangslos, sorglos, hemdsärmelig, lässig und so weiter. Es soll alles leicht, locker und flockig gehen. Ob dabei eine Ehe gebrochen wird oder nicht, ist höchstens ein Nebenschauplatz. Doch so locker und lässig, wie viele meinen, ist das nicht. Und es ist auch keine Neuerscheinung, dass Menschen ihren Ehepartnern untreu werden. Deshalb können wir uns gut mit einer Geschichte aus dem Alten Testament beschäftigen, die 1000 vor Christus geschah. Die könnte genauso gut heute passieren. Ist vermutlich schon heute passiert. Irgendwo auf dieser Welt. Der Titel unserer heutigen Predigtreihe seht ihr hier vorne, das verbotene Abenteuer am Beispiel von Bathseba und David. David, der König Israels, ist bis heute ein Vorbild für alle Menschen, die ein Gott hingegebenes Leben führen wollen. Nie verehrte er andere Götter und diente hingebungsvoll dem Gott Israels. Er war auch ein erfolgreicher und großartiger Heerführer. Doch eines Tages entschloss sich David, entgegen der Sitte damals, einen Feldzug nicht selber zu führen als König. Das berichtet uns das Buch Samuel. Im Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels von Neuem in den Kampf. Sie setzten den Ammoniten schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt, Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Was eher für einen König unüblich ist, wenn sein Heer in den Krieg zieht. Oder damals war das so. David übergab seinem Oberbefehlshaber Joab die Führung der Armee. Er blieb in seinem Palast und wurde durch Meldeläufer über den Verlauf des Feldzuges unterrichtet. Und eines Tages, es war nach seiner Mittagsruhe am späten Nachmittag, verbrachte David seinen Nachmittag auf dem Flachdach seines Palastes. Er spaziert so mit dem Palast, vielleicht etwas gelangweilt, schaut er die Stadt Jerusalem an, war noch nicht so groß wie heute. Er schaut sich um und plötzlich sieht er in den Innenhof eines Nachbarhauses ein vermögender Nachbar. Das war so üblich, dass es damals so im Hof Brunnen gab mit so einem Wasserbecken. Und David sah im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön und David war wie an diese Frau gefesselt, wie vom Blitz erschlagen. Starrt er in diesen Hof, schaut dieser Frau zu mit ihren anmutigen Bewegungen. Er ist wie erstarrt. Er weiß nicht mehr, was er tun soll. Er kann seinen Blick nicht abwenden von dieser Frau. Und als das Ganze vorüber war, als die Frau ging, ließ er erkunden, was denn das für eine Frau sei. Und es wird ihm gesagt, das ist doch Bathseba, die Tochter Amiels, die Frau des Hethiters Uria. Oh, das ist eine verheiratete Frau. Und ihr Mann Uria war einer der 37 mutigsten Kämpfer Davids. Der ist sogar aufgelistet. Der gehörte in die Garde der besten Kämpfer. Der gehörte zur absoluten Elite in der Armee Davids. Kein Nobody. Pech für David. Die schöne Frau ist vergeben. Und als König war er auch höchster Richter im Land Israel, wusste er natürlich, dass er jetzt seine Gedanken und seine Triebe in Schranken weisen muss. Das fordert nur schon der Respekt gegenüber seinem tapferen Kämpfer Uria. Und selbstverständlich wusste David auch, dass er, wenn er das jetzt das Spiel weitertreibt, das gegen das sechste Gebot verstößt. Du sollst die Ehe nicht brechen. Dieses Gebot wird im Gesetz des Mose auch noch ausgeführt, damit jeder versteht, wie dieses Gebot angewendet wird. Es heißt, wenn ein Mann dabei ertappt wird, dass er mit der Frau eines anderen schläft, müssen alle beide sterben. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Diese Vorschrift kannte David bestens. Es gab also genügend handfeste Gründe, um seine Gefühle runterzufahren und wieder nüchtern zu werden. Zudem könnte sich David gut ablenken und abreagieren, denn er hatte ungefähr 6 Hauptfrauen und dazu noch viele Nebenfrauen. Und glaub mir, das waren schöne und attraktive Frauen, die schönsten Frauen des Landes. Doch in David ging Seltsames vor sich. Man bekommt den Eindruck, sein Gehirn und sein Verstand seien ihm abhanden gekommen. David schickte Boten hin und ließ Bathseba holen. Was hatte er sich dabei wohl gedacht? Hat er sich vielleicht eingeredet, dass er ihr Gesellschaft leisten müsse, weil ihr Mann ja jetzt weit weg ist und kämpft? Ich nehme an, dass er nicht dachte, dass er sie holen lässt, damit er dann mit ihr schlafen könnte, aber ganz ausschließen wollte er das in seinen Gedanken auch nicht. Vielleicht hat er einfach Lust auf ein prickelndes Abenteuer. Wie immer das Ende sein wird, hat er vielleicht für sich ein bisschen offen gelassen. Vielleicht kennen wir das. Wir wissen, man sollte nicht, aber wir lassen mal offen. Wir sagen nicht gleich, nein, das ist falsch. Wir lassen mal offen, wie es kommt. Es ist erstaunlich, wie Menschen in solchen Situationen den Verstand verlieren und Kopf und Kragen riskieren. Man findet immer einen scheinbar guten Grund. Zum Beispiel, ich habe sie nur nach Hause gefahren, weil es so kalt war und da hat sie mich zu einem Drink eingeladen, da konnte ich doch nicht einfach Nein sagen. Und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Gründe, die wir anführen können, wenn wir uns aufs Glatteis begeben und uns das nicht eingestehen wollen. Die Bibel berichtet bei Geschichten meistens ohne große Umschweife das Wesentliche des Geschehens. Und so heißt es kurz und knapp, Bathseba kam zu David und er schlief mit ihr. Was für ein prickelndes Vergnügen muss das gewesen sein. Heute wäre das ein Casual Dating. Locker, flockig, zwanglos, sorglos, unbeschwert. Vermutlich machte das beiden viel Spaß. Und was können sie denn schon dafür, wenn es zwischen ihnen dermaßen gefunkt hat? Wer kann sich schon dagegen wehren? Warum sollen sie sich ihrem Gefühlsrausch nicht einfach einmal hingeben? Nun, als sich die Gefühle gelegt hatten, und das ist meistens so, früher oder später legen sie sich, meistens zu spät. Als alles vorbei war, ging Bathseba in ihr Haus zurück. Und das Buch Samuel informiert uns über eine bedeutende Kleinigkeit. Bathseba hatte gerade die Reinigung nach ihrer monatlichen Blutung vorgenommen. Oder anders gesagt, Bathseba befand sich in ihren fruchtbaren Tagen. Das war es vorläufig gewesen. Ein einmaliges, prickelndes Vergnügen, ein verbotenes Abenteuer. David war sich sicher, dass dieser Vorfall nicht bekannt werden wird. Es ist erstaunlich, was David hier tat. Er wusste, dass er sich damit vor Gott versündigt und er tat es trotzdem. Und vielleicht ließ er sich von der Lüge leiten, einmal ist keinmal. Das macht ja jeder einmal. Das sind eben so die tollen Lügen. Einmal ist keinmal, aber einmal ist einmal. Egal, wie wir das bewerten. Was geschehen ist, kann nicht ungeschehen gemacht werden. Paulus schreibt den Christen in Korinth, was geschieht, wenn wir das tun? Überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Und wenn das bei einer Prostituierten ist, dann ist das auch bei einer anderen Frau, die nicht als Prostituierte ist, so arbeitet. Sie werden ein Leib sein. Das ist der Begriff für die Ehe. Sie verbinden sich wie ein Ehepaar. Da geschieht etwas von größter Tragweite. Viel größer, als wir das heute sehen. Weil wir heute einfach den Sex als etwas Technisches anschauen. Das ist viel größer. Da geschieht etwas viel Größeres. Das ist ein hoch bedeutendes Hochbedeutende Handlung, die da getan wird. Und Paulus macht die Ernsthaftigkeit solchen Verhaltens noch deutlicher, wenn er ermahnt, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Fast einen Monat später ließ Bathseba die niederschmetternde Nachricht David überbringen: Ich bin schwanger geworden. David benötigte keinen Vaterschaftstest. Ihm war sofort klar, dass er der Vater dieses Kindes ist. Jetzt kommt er das Vorgefallene nicht mehr geheim halten. Die Israeliten werden erfahren, dass Uria nicht der Vater sein kann, sondern dass David der Vater dieses Kindes ist. Er hätte sich dazu stellen müssen, wenn er nicht Bathseba in Gefahr bringen wollte. Also wenn er seine Vaterschaft leugnet. Was für ein Schaden, wenn das bekannt wird. Ein riesiger Image-Schaden für David. David überlegte, wie er das Problem lösen könnte und hatte eine rettende Idee. Er ließ Uria, den Mann Bathsebas, unter einem Vorwand nach Jerusalem rufen. Er schmeichelte ihm und motivierte ihn, zu seiner Frau nach Hause zu gehen. Er sollte dort übernachten und David war sich sicher, dass Bathseba dafür sorgen wird, dass Uria mit ihr schläft. So konnte dann Davids Kind als das Kind Urias ausgegeben werden. Und niemand würde es merken. Kuckuckskinder nennen wir das heute. Doch Uria war ein vorbildlicher Kämpfer und sagte David, dass er nicht nach Hause gehen könne, während seine Männer kämpfen müssen. Das wäre ihnen gegenüber nicht recht. Und im schlimmsten Fall würde er den Kampfeswillen seiner Männer damit schwächen. Und so schlief er nicht zu Hause. Ein zweiter Versuch von David, Uria ins Bett seiner Frau zu bringen, scheiterte ebenfalls. Und nun musste David eine andere Lösung finden. Und er traf eine schreckliche Entscheidung. Er tat das, was viele Menschen tun, wenn sie sich versündigt haben. Er versucht seine Sünde durch eine weitere Sünde und in diesem Fall durch eine noch schwerere Sünde zu bekämpfen. David veranlasst, dass Uria im Krieg umkommt. So löste David vorerst sein Problem. Aber Sünde kann man nicht mit Sünden bekämpfen und beseitigen. Das funktioniert vielleicht eine gewisse Zeit. Aber die Wahrheit wird früher oder später ans Licht kommen. Wenn nicht in dieser, dann in der nächsten Welt. Als Bathsebas Trauerzeit um ihren nach offizieller Sichtweise im Krieg ehrenvoll gefallenen Mann vorüber war, nahm David sie zu sich. Damit konnte er vielleicht den Eindruck erwecken, dass er sich um eine arme Witwe kümmern würde und sogar bereit sei, für das Kind Urias zu sorgen. Er konnte mit seinem Verhalten gegen außen seinen Ruf aufrechterhalten. Ist ja wunderbar, wie das Leute immer wieder schaffen, gegen außen so ein super Bild abzugeben. Doch Gott sah es ganz anders. Gott missfiel das, was David getan hatte. Gott sandte den Propheten Nathan zu David, der ihm aufzeigte, dass Gott ihn für sein Verhalten zur Verantwortung ziehen wird. Endlich war David bereit, seine Schuld in aller Öffentlichkeit zu bekennen und das Erstaunliche ist, dass Gott ihm vergab. Er musste nicht sterben, wie das Gesetz es verlangte, und er konnte sogar König bleiben. Doch musste David die schweren Folgen seiner Sünde in Kauf nehmen. Wenn Gott die Sünde vergibt, bedeutet das eben nicht, dass alles wieder wie früher wird. Die Vergangenheit wird nicht wiederhergestellt. Uria bleibt tot und das Kind wird geboren. Der Ehebruch Davids verändert nicht nur sein inneres Leben, sondern auch die Geschichte seiner Regierung radikal. Der Höhepunkt war dann vorbei, seine Regierung. Ein Ehebruch geht, das ist meine Überzeugung, nie, wirklich nie schadlos vorbei. Immer werden andere Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Der Ehepartner, die Kinder, die Angehörigen, die Gemeinde, Freundschaften und so weiter. Ein Scherbenhaufen ist das, aus dem man noch einige Scherben retten kann und einiges wieder zusammenflicken. Aber die Vase wird nie mehr so aussehen wie vorher. Wenn Gott uns diese Schuld vergibt, heißt das nicht, dass damit alles wieder wie früher ist. Es ist schon speziell, dass sich dieser gottesfürchtige David dermaßen versündigt. Erstaunlich, dass uns das in der Bibel so offen berichtet wird. Man hätte das doch elegant umgehen können. Ich meine, das ist der Vorzeigemann im Alten Testament, nebst Abraham, David. Die Menschen fragen Jesus, bist du der Sohn Davids? Also dann kann man doch nicht so eine Geschichte einfach breitschlagen. Die könnte man doch jetzt einfach elegant umgehen, so wie es die ersten Chronikbücher machen. Da lesen wir im folgenden Frühjahr um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, zog Joab mit dem Heer wieder in den Kampf gegen die Ammoniter. David selbst blieb in Jerusalem, Joab eroberte die Stadt und zerstörte sie. Punkt. Das war alles. Mehr wird in der Chronik nicht beschrieben. Mehr berichtet sie nicht. So hätte es doch auch der Erzähler der Samuelbücher machen können. Doch Gott wollte das offensichtlich nicht verheimlichen. Vermutlich möchte Gott, dass wir aus diesem Vorfall etwas lernen. Man könnte die Schlussfolgerung ziehen, wenn David, dieser große und gottesfürchtige König, so etwas tut, dann wird die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass mir kleinem, unbedeutenden Menschen auf dieser Erde so etwas auch passieren wird. Also zerbricht ihr nicht den Kopf darüber, was passiert, das passiert halt. Aber diese Schlussfolgerung ist falsch. Vielmehr sollen wir sehen, welche Folgen diese Sünden für David und sein Leben hatten. Und wir sollen erkennen, dass es sich nicht lohnt, das zu tun, sondern dass es sich lohnt, die Sünden zu vermeiden. Wir sollten die Ehe eben nicht brechen. Wie es im Hebräerbrief ausdrücklich heißt, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben, denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Das ist zu uns gesagt. Der Hebräerbrief richtet sich an Christen. Nun möchte ich euch zwei hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben. Es gäbe noch mehr, aber ich darf nicht so lange reden. Jetzt müssen wir ein Seminar machen. Aber zwei hilfreiche Tipps möchte ich euch mit auf den Weg geben, die uns helfen, der Versuchung zu widerstehen. Der eine Tipp, genieße, was du hast. Das ist eigentlich der hilfreichste Ansatz. Es ist nämlich kein Verbot, sondern eine Ermutigung, sich an dem zu freuen und das zu genießen, was man hat. Das ist in unserer Zeit gar nicht selbstverständlich. Unser menschliches Wesen funktioniert auch anders, oder? Ich kaufe ein neues Auto, ich finde das toll und schon denke ich, aber der andere wäre noch besser gewesen. Oder hätte ich doch das extra auch noch dazu genommen? Statt sich zu freuen an dem, was man hat. In den Sprüchen steht, das bezogen auf die Beziehung, freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Sie soll dir viele Kinder schenken. Anmutig wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Das ist doch wunderbar. Da sehen wir, wie Sexualität ist in der Bibel nicht etwas, Schmutziges. Nein, man soll das genießen. Nur am richtigen Ort. Auch Paulus, der übrigens selber unverheiratet war, sieht darin die Lösung, dass ein Ehepaar sich treu bleiben kann. Er schreibt den Korinthern, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Und dann schreibt Paulus noch etwas ganz Erstaunliches. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. In der sexuellen Begegnung geht es demnach um gegenseitige Hingabe. Und falls euch das bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, Paulus sieht im sexuellen Bereich Mann und Frau als total gleichberechtigte Partner an. Da hat weder der Mann noch die Frau zu sagen, wie es gehen soll. Sie treffen die Entscheidungen gemeinsam. Wir haben hier nicht das Herrschaftsbild des Mannes, das man dem christlichen Glauben immer auferlegen will. Es ist gerade das Gegenteil. Paulus fährt weiter. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten. Gemeinsam. Danach euch ganz, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Also nicht um fernzusehen oder die Zeitung zu lesen, sondern auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Finde ich ganz spannend, was er da sagt. Wie Paulus hier argumentiert. Er ruft nicht zu sexueller Enthaltsamkeit auf in der Ehe. Also das Märchen, dass Christen miteinander ins Bett gehen, um Kinder zu kriegen, ist hier gestorben. Paulus sieht einen ganz anderen Zweck in der Begegnung zwischen Mann und Frau. Er fordert die Ehepaare auf, ihre Beziehung auch sexuell auszuleben, und zwar mit dem Ziel, dass weder Frau noch Mann durch Ehebruch oder unzüchtiges Verhalten sich gegen Gott versündigt. Darum geht es Paulus, dass sich kein Christ gegen Gott versündigt. Im Grunde ist das, was Paulus hier sagt, ein tief geistliches Anliegen. Der zweite Grund, unerfüllte Wünsche ertragen. Wie wir im Anspiel bereits gehört haben, besagt eine Studie der Göttinger Universität, dass 85% der befragten Frauen und 79% der befragten Männer ihren Ehebruch mit Unzufriedenheit in ihrem aktuellen Sexleben begründen. Irgendwie klappt es nicht im Ehebett so, wie man das gerne hätte. Und ich kann euch garantieren, auch den jungen Paaren, die noch nicht verheiratet sind und hoffentlich noch nicht miteinander ins Bett gehen, das wird auch bei euch einmal so sein. Es klappt nicht immer alles. Man ist nicht immer so, wie sich das jeder wünscht. Das Leben ist halt manchmal etwas komplexer. Man hat Erwartungen und Wünsche, die der eigene Partner nicht befriedigen kann oder will. Ist immer so. So kann die Befürchtung wach werden, man könnte etwas Schönes im Leben verpassen. Das ist die größte Angst in unserer Gesellschaft heute. Wir sind so reich, so wohlhabend, wir können uns so viel leisten. Uns geht es so gut und wir haben immer noch Angst, wir könnten etwas verpassen. Und damit verpassen wir meistens das Wesentliche im Leben. Das nur so nebenbei. Und dann kommt das Selbstmitleid, das dann wächst. Und der Gedanke reift, man könnte sich diese Wünsche mit jemand anderem erfüllen. Schließlich lebt man nur einmal. Da kann man noch anhängen, einmal ist keinmal. Das wird aber nicht funktionieren. Denn ist dein Wunsch erfüllt, auch im sexuellen Bereich mit jemand anderem, ich wette mit dir, Es wächst 1 bis 2 neue Wünsche nach, die wieder befriedigt werden müssen, denkt man. Es hört nie auf. Wer der Erfüllung aller seiner Wünsche nacheifert, der wird ein Gefangener seiner eigenen Wünsche werden. Reife Menschen haben gelernt, mit unerfüllten Wünschen zu leben. Wir müssen nicht alles erleben, was man erleben könnte. In den Sprüchen steht: Mein Sohn, willst du wirklich dein Glück bei einer anderen suchen und dich an den Brüsten einen Fremden berauschen? Willst du das wirklich? Bedenke, der Herr sieht alles, was du tust und prüft alle deine Wege. Was David und Bathsheba getan hatten, war rücksichtslos und respektlos gegenüber Uria und gegenüber Gott. Was an dieser Geschichte trotzdem faszinierend ist, ist die Tatsache, dass Gott David seine schweren Sünden vergeben hat. Unter der Herrschaft des Königs Abia, einem Nachkommen von David, wird uns berichtet, warum Gott Abia geholfen hat. Das finde ich nun wirklich sehr interessant. Das tat Gott David zuliebe, der Zeit seines Lebens getan hatte, was dem Herrn gefällt, und ihm in allen Dingen gehorcht hatte, das Unrecht gegen den Hethiter Uria ausgenommen. Interessant. Die Sache mit Uria ist also nicht vergessen, aber sie ist vergeben. Das ist ein großer Unterschied. Sie ist nicht vergessen, aber vergeben. Und so segnete Gott das Volk Israel viele Jahre später, nachdem David schon gestorben war, aus Liebe zu David. Vielleicht hast du auch so ein Geheimnis wie David. Vielleicht denkst du auch, du könntest es verstecken. Doch das wird dir nicht gelingen. Früher oder später wird Gott das, was du getan hast, ans Licht bringen. Und so ist es besser, wenn du in dieser Sache proaktiv wirst und das in Ordnung bringst. Auch dann, wenn du einen schmerzhaften Prozess durchlaufen wirst. Es ist das Richtige. Es lohnt sich, die Sachen in Ordnung zu bringen. Paulus schreibt in Korinthern: Würden wir uns selbst eine kritische Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Würden wir den Stier bei den Hörnern packen und unsere Sachen in Ordnung bringen, müsste Gott uns nicht richten. Gott würde sich freuen, wenn du diese Sache in Ordnung bringen würdest. Er würde dir vergeben, wenn du wie David dein Verhalten bereust. Und Johannes ermutigt uns dazu, indem er sagt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist doch ein wunderbares Angebot Gottes. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, das so offen auch über die Dinge spricht, die uns auch innerlich immer wieder umtreiben. Gerade im sexuellen Bereich gibt es immer wieder zu kämpfen. Versuchungen, auch in unserer sexualisierten Gesellschaft. Und hilf uns, dass wir trotzdem ein Leben führen können, das dir gefällt. Denn ein Leben, das dir gefällt, ist ein gutes Leben. Wir danken dir auch für deine Barmherzigkeit, dass du uns gezeigt hast, dass du David nicht einfach verworfen hast und du deine Liebe zu ihm nicht aufgehört hast, trotz dieser Sache mit Uria. Wir beten dich an und danken dir, Herr Jesus, dass du genau für diese Sünden für uns am Kreuz gestorben bist. Amen.